Kirche Pfarrerin und habe dort geistlichen Gemeindebau gemacht. Und wir haben dort wirklich einen geistlichen Aufbruch erlebt. Aber dann musste ich gehen, weil das dem Leitungsgremium nicht so lieb war, sage ich es mal so. Und dann haben wir gegründet, jetzt vor 25 Jahren, also 93 war das. Und haben dort auch, wir haben in einem Hinterhof eines Einfamilienhauses begonnen. Ich habe da auch gewohnt. Und direkt neben meinem Schlafzimmer war das Büro. Und meine Küche war Gemeindeküche und mein Wohnzimmer war Gemeindewohnzimmer und so weiter. Dann mussten wir dort aber auch wieder raus, weil wir zu laut waren. Das war ein wunderschöner Sommer und unser Lobpreisteam hat im Garten geübt. Dann kriegten wir vom Nachbarn einen Brief vom Rechtsanwalt. Und es war aber so, bei uns war es irgendwie so, dass Gott uns immer rausgeworfen hat, damit was Neues beginnt. Also es war aus dieser Kirchengemeinde, dann aus diesem ersten Haus, was viel, 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 viel zu klein war. Und Gott sei Dank war meine Freundin, die das gekauft hatte für uns, nicht böse, sie ist dann selber reingezogen, wir sind immer noch befreundet. Und dann gab es Gemeinderäumlichkeiten in einem Bürohaus und da hatten wir dann erst Räumlichkeiten und vor 13 Jahren konnten wir dann eine Kirche kaufen. Und jetzt sind wir in dieser Kirche seit 2005 und sind da sehr happy. Und das verbindet, denke ich, auch eure Räume mit unseren. Ihr habt zwar keine Kirche, aber ihr seid hier sehr zentral in so einem Stadtviertel. Und ich finde das ganz toll, als wir hier reingefahren sind, dass hier so viele Leute wohnen und dass es offensichtlich sehr gemischt ist, wer hier alles wohnt. Und ihr seid an dem Platz dieses Stadtviertels und das finde ich genial. Und das macht viel. Wir waren eben, unser Bürogebäude war ein bisschen so von der Straße weg. Das war ja eure Wohnung auch. Da kommt man nicht einfach so vorbei. Und wir waren da auch nicht sehr sichtbar und waren dann auch im Stadtviertel nicht sehr vernetzt. Das habe ich versucht, aber das hat irgendwie nicht so geklappt. Und jetzt sind wir im Stadtviertel total vernetzt, weil die Kirche ist am Platz dieses Stadtviertels. Und da geschieht dann auch einiges. Also ich bin gespannt, was da bei euch noch geschehen wird. Das ist spannend. Unsere Gemeinde hat sich seitdem sehr verändert, von der sozialen Zusammensetzung sehr. Das liegt aber auch daran, dass wir eine sehr große Obdachlosenarbeit machen und auch eine Stadtviertelkneipe haben für die Jugendlichen und in einem sozialen Brennpunkt sind. Das ist hier, glaube ich, eher nicht der Fall. Es sind andere Menschen, die hier leben. Dann wird es anders sein. Aber es ist immer ganz spannend, so ein Wechsel eines Raums macht etwas mit einer Gemeinde. Und ich bin einfach froh, dass ihr jetzt Platz zum Atmen habt. Denn das war ja in dieser Wohnung schon etwas beengt. Und wenn man da als Neuer kam, hat man wahrscheinlich gedacht, oh Mann, da finde ich ja gar keinen Platz. Am besten, ich gehe wieder. Und jetzt ist doch erstmal Platz. Mal gucken, wie lange. Aber es ist wunderbar. Ja, genau. Ja, es geht darum, dass das Vineyard-Projekt Köln Vineyard-Gemeinde wird. Was heißt das? Das heißt, wir anerkennen als Vineyard-Bewegung euren Weg und euer Wachstum und vertrauen, dass Gott das gute Werk, das er begonnen hat, mit euch gut weiterführt und auch vollenden wird. Und das wollen wir heute feiern. Den Weg hat ja die Völke gerade schon so erklärt, angerissen von diesem wieder ganz auf Null setzen zum Treffen in Wohnungen, mal hier, mal dort, dann die Wohnung und dann jetzt hier. Das war eine herausfordernde Zeit, besonders ganz am Anfang und ich freue mich, dass da so jetzt auch ich spüre da so eine gewisse, auf der einen Seite eine gewisse Ruhe und auf der anderen Seite diese Aufbruchstimmung. Und das ist auch, dass ihr das in so kurzer Zeit so toll gemacht habt, das ist natürlich Zeichen dieser Aufbruchstimmung. Wow, ihr brecht auf und ihr seid unterwegs und das ist wunderbar. Ich habe mich beim Thema der Predigt leiten lassen von eurem Motto, wir lieben. Und habe gedacht, es passt dazu, etwas aus den Abschiedsreden von Jesus, Johannes 13, die Fußwaschung. Und ich lese euch mal den Text vor, weil da geht es darum, zu lieben. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm: Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete: Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte: Wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus: Dann wasche mir auch die Hände und den Kopf, Herr, und nicht nur die Füße. Jesus erwiderte: Wer gebadet hat, braucht sich, ausgenommen die Füße, nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier. Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das meinte er mit dem Satz: Nicht jeder hier von euch ist rein. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte: Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur wahr, der Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gemacht hat. Ihr wisst das alles, nur handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Jesus weiß, dass er zum Vater zurückkehren wird und dass er in den nächsten Tagen sterben wird. Und dann hält er zum einen noch eine Rede und er tut auch etwas. Er gibt eine Beispielhandlung. Und ja, wenn wir wissen, dass wir in ein paar Tagen sterben werden, wenn das jemand weiß, dann denke ich, sagt man noch das, was besonders wichtig ist. Man lädt die ein, die einem besonders kostbar sind, mit denen man besonders nah unterwegs ist. Und wenn man das dann noch kann, und natürlich, er ist gekreuzigt worden, das heißt, er war vorher nicht krank. Er wollte ihnen das noch mitteilen, unbedingt. Und das, was er gesagt hat in diesen Abschiedsreden und auch in dieser Handlung, ist einfach ungeheuer wichtig. Ja, lass uns ein bisschen dem Text nachgehen. Jesus wusste, dass ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Er wusste, wer er war. Und aus dieser Position diente er. Das heißt, er diente nicht, weil er Anerkennung wollte oder weil er ein Helfersyndrom hatte, sondern er diente aus der Position dessen, dem alle Macht gegeben war. Er diente nicht nur, obwohl er König war, sondern weil er es war. Nun war das nicht ungewöhnlich, dass die einander die Füße gewaschen haben. Das war üblich, wenn jemand in ein Haus kam und die hatten Sandalen an oder waren barfuß und das waren staubige Straßen. Und sie sind halt zu Fuß gegangen, da waren die Füße dreckig und dann war es klar, das Erste, was man in einem Haus tut, ist die Füße der Gäste waschen. Aber das war ein Sklavendienst. Das haben die Sklaven gemacht und nicht die Hausherren. Und Jesus als Herr tut es. Er beugt sich nieder und fasst diese dreckigen Füße an. Er macht sich nass und er wäscht ihnen nicht den Kopf, sondern die Füße. Er hätte allen Grund gehabt, ihnen den Kopf zu waschen. Denn was haben sie alles nicht kapiert? Wie unmöglich haben sie sich teilweise verhalten? Da waren sie neidisch aufeinander und haben überlegt, wer hat denn den besseren Platz? Petrus war ständig vorlaut. Thomas hat gezweifelt. Dann haben sie sich miteinander gestritten. Ey, er hätte so einen Grund gehabt, denen zu sagen, Leute, so geht's nicht, wenn ich jetzt euch bald verlasse. So geht's gar nicht und ihr müsst... Also das und das und das und das und das müsst ihr alles beachten. Nein, er wäscht ihnen die Füße. Füße, das sind intime Körperteile. Viele schämen sich, ihre Füße zu zeigen. Wir haben das mal gemacht auf der Straße in Basel bei einer großen Konferenz und Fußwaschung angeboten. Und wir haben es auch schon in der Gemeinde gemacht. Und manche Leute zieren sich total. Wenn ich jetzt hier rumgehen würde mit einer Schüssel, ich weiß nicht, wie viele sagen würden, nein, nein, es ist, ich muss mir erstmal die Fußnägel schneiden oder ich habe die jetzt erst vor ein paar Tagen das letzte Mal gewaschen. Okay. Oder ich habe Hühneraugen oder da ist sowas ein bisschen verkrümmt und ah, nee, ich mag die Füße nicht zeigen. Füße sind einfach auch das Körperteil, was doll beansprucht wird, weil wir laufen auf unseren Füßen. Und symbolisch sind natürlich die Füße auch, man sieht an den Füßen auch etwas von dem Lebensweg, den so jemand schon gegangen ist. Also je älter man wird, desto unschöner werden oft Füße. Und Simon Petrus weiß das, schämt sich offensichtlich und wehrt sich. Jesus, das kannst du doch nicht tun. Das geht doch gar nicht. Das hätte ich ja eigentlich machen müssen, aber ist nicht auf den Gedanken gekommen. Hätte er ja machen können, hat er aber nicht. Und Jesus besteht darauf und sagt, nein, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Dann hast du keinen Anteil an mir. Das heißt, Anteil an Jesus bekommen wir erst, wenn wir uns diesen Sklavendienst von ihm gefallen lassen, wenn er uns die Füße waschen darf, wenn er unsere Schwielen und Hühneraugen des Lebens und Blasen und Lebenswunden sehen darf und er uns dienen darf, eben dem wir lieben, geht das voran, dass wir uns lieben lassen, das hast du auch schon gesagt. Und dieses Lieben lassen heißt eben auch, ich bin so vor ihm, wie ich bin, mit all dem in mir, was das Leben mit mir gemacht hat und wo ich schon durch bin und was ich hinter mir habe. Und da darf er ran, da darf er ran und darf das waschen. Das möchte er uns tun. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, so geht es dann weiter. So sollt ihr es auch tun, untereinander. Und das Vermächtnis Jesu ist im Grunde, ich möchte euch die Füße waschen, ich möchte euch das waschen und auch das anschauen, wie ihr gekommen seid. Lasst das bitte zu. Und dann tut es untereinander. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Später in demselben Kapitel gibt es dann noch diesen Vers, ich gebe euch ein neues Gebot. Und das neue Gebot heißt dann, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Also so, wie wir Christen miteinander umgehen, das wird der Welt zeigen, dass wir seine Jünger sind. Das gilt für eine Gemeinde untereinander und es ist sehr herausfordernd, weil wir sehr unterschiedlich sind. Wir haben einander nicht gesucht, jeder kann kommen und es ist herausfordernd. Eine Freundin von mir, die eine Zeit in unserem, die hat den Grundkurs des Glaubens gemacht, ist zum Glauben gekommen, hat einen Hauskreis besucht und dann hat sich da etwas verändert und wir haben bei uns in der Gemeinde eine Lebensordnung geschrieben, weil wir so aus der Kirche kamen und da haben wir so eine Schwelle eingebaut, dann für die Gemeindemitgliedschaft. Ist in Köln ein bisschen anders, macht nichts, aber es ist ein Punkt, da steht, Jesus hat uns zu Geschwistern voneinander gemacht, durch unsere Zugehörigkeit zu ihm. Und das wollen wir in der Gemeinde leben. Das steht da unter anderem drin. Und da hat sie gesagt, nee, das will ich nicht. Nee, da komme ich nicht, das trete ich nicht ein. Das will ich nicht. Ich habe mit meiner Schwester so viel Stress gehabt in meinem Leben. Ich will mir meine Freunde selber aussuchen. Dann ist sie nicht in die Gemeinde eingetreten, ist Freundin der Gemeinde, ist aber nicht, gehört nicht dazu. Und sie hat genau kapiert, klar, wir können uns die Gemeindeglieder nicht aussuchen. Die kommen einfach. Und dann ist die Herausforderung, sie zu lieben. Das gilt genauso übergemeindlich. Und ich finde es super, dass ihr hier schon Kontakt habt zur katholischen Gemeinde. Für Freikirchen ist das ja eher, so traditionelle Freikirchler haben da eher ein Problem. Die sagen, okay, katholisch und so, geht das denn? Und wir haben auch super Kontakt zu unseren katholischen Geschwistern. Ich treffe mich regelmäßig mit dem katholischen Priester und der evangelischen Pfarrerin unseres Stadtviertels zum Frühstück. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben uns unsere Berufungsgeschichten erzählt. Und es war so schön und jeder hatte eine. Ich bin da so dankbar für. Und die haben eine Berufung meistens, wirklich. Ja, und da gilt es eben auch, daran werdet ihr als Jünger erkannt, wenn ihr einander liebt. Das gilt eben auch für die anderen Christen. Da gibt es in Johannes 17 noch, wo Jesus betet für uns, dass wir eins sind, damit die Welt glauben kann, dass der Vater Jesus gesandt hat. Und wie oft sagen Menschen, die mit Kirche und Gemeinde nichts am Hut haben wollen, ja, die sind sich ja selber nicht einig. Die streiten sich ja untereinander. Warum soll ich da hingehen? Wer ist denn jetzt? Wer hat denn jetzt recht? Wir werden das irgendwann mal in der Ewigkeit erkennen, wo wir unsere kleinen und größeren Irrlehren hatten und wer wie wo recht hatte. Und es geht gar nicht um Recht haben. Es geht da echt nicht drum, sondern es geht um die Liebe. Und da gibt es Dinge, die sehen wir gleich und da können wir voll eins vorangehen. Und da gibt es Dinge, wo wir sagen, aha, sehr erstaunlich, dass du das glaubst. Da sage ich, okay, ja, lass ich mal so stehen, frag mal, was dir das bedeutet. Und dann lasse ich es stehen, muss ich ja nicht gleich machen. Aber es ist was anderes, ob ich dann denjenigen verurteile und sage, na, das ist alles ganz schrecklich, das geht gar nicht. Und wir sind die Einzigen, die die Wahrheit haben. Nein, haben wir nicht. Das wird Jesus dann mal entscheiden. Und ihm kommt es auf die Liebe an, tatsächlich. Und wie geht diese Einheit? Das ist jetzt Johannes 17. Wie, Vater, sie mögen in mir sein, so wie ich in dir bin. Mögen sie auch in mir und in dir sein. Und dann ist es die Einheit. Es gibt so ein Rad mit Speichen. In der Mitte ist Jesus, ein Symbolbild. Je näher wir an ihm sind, desto mehr sind die Speichen beieinander. Und das ist so. Je mehr wir bei ihm sind, desto mehr sind wir beieinander. Das ist gemeindlich so. Denn dann können wir miteinander umgehen bei allen Herausforderungen. Und es ist übergemeindlich so. Je mehr wir bei ihm sind, desto näher sind wir einander. Und dann streiten wir auch nicht über die Dinge, die am Ende dieser Speichen sind. Ja, darum geht es. Und ich glaube, es geht im Christsein tatsächlich um diese beiden Dinge. Zuerst lasse ich mich lieben von Jesus und ich lasse den Dienst Jesu zu. Worin besteht der Dienst? Darin, dass er mir den Schmutz von den Füßen wäscht, den Schmutz meiner Reise, den Schmutz meiner Sünde, die Blessuren, die das Leben mir geschlagen haben. Es ist ein Dienst von Vergebung, Heilung, Befreiung. Und das kann peinlich sein, unangenehm, denn ich will ja gar nicht schuldig geworden sein. Ich möchte das ja lieber verbergen. Es ist mir ja unangenehm, dass ich Verletzungen mit mir rumtrage. Ich hätte das ja gerne selber unter die Füße gekriegt. Aber je mehr er das darf, desto mehr werde ich seine Liebe persönlich kennenlernen und desto mehr werde ich Teil von ihm und auch von seiner Liebe erfüllt. Und das Zweite in unserem Glauben ist tatsächlich, einander zu dienen, einander zu lieben. Wir sind nicht dafür da, uns gegenseitig den Kopf zu waschen, sondern die Füße. Dass wir einander den Schmutz abwaschen, den uns das Leben gebracht hat. Dass wir einander die Sünden vergeben. Dass wir einander miteinander Heilung suchen. Dass wir einander unterstützen und ermutigen. Ich stelle immer wieder fest, dass in Gemeinden relativ viel kritisiert wird. Ich weiß nicht, wie das ist, bei euch wahrscheinlich gar nicht so. Bei uns ist das teilweise so. Und ich habe festgestellt, es gibt einen Unterschied zwischen kritisieren und ermahnen. Kritisieren sei es, ich stelle mich drüber und ich weiß alles besser. Und alle Lobpreiser wissen das eigentlich, Lobpreiser und Prediger, dass nach dem Gottesdienst oft Leute kommen, ja, da hast du noch was vergessen, das hat noch, oder da war irgendwie nicht so ganz richtig, oder ach, dieses Lied, das war nicht so gut gespielt, oder habt ihr wieder diese alten Lieder gesungen, Anno Tobak, oder habt ihr wieder, ey, diese so viel Neue, das verkraften wir überhaupt nicht, wir wollen mal wieder die schönen Alten singen. Also, ach, und jeder weiß, wie es richtig ist. Ja, ich merke, es kennen doch ein paar. Ach, und für diejenigen, die hier vorne stehen, ist wirklich eine ganz große Herausforderung zu sagen, Jesus, ich möchte mich nicht antreiben lassen von diesem Antreiber, ich möchte es allen recht machen. Das ist eine Riesengefahr, ich möchte es allen recht machen. Denn das geht überhaupt nicht. Wenn ich es dir recht mache, ich steige jetzt mal irgendwo hin, dann mache ich es dir überhaupt nicht recht. Weil du willst das ganz anders als du. Ach ja. Was wir wohl machen sollen, wir sollen einander ermahnen. Das steht ja in der Bibel. Ermahnen heißt, boah, ich merke bei jemand anderem, dass er vielleicht etwas tut, was ihm selbst nicht gut tut und was Jesus nicht ehrt. Und es tut mir total leid, dass das so ist. Ich leide mit daran, dass das Zeugnis Jesu da nicht gut gelebt wird. Und ich stelle mich drunter und schaue, ob ich eine Beziehung habe zu demjenigen, eine Beziehung von Liebe. Und ich frage dann vielleicht mal, wenn ich wirklich eine Weile schon mit ihm unterwegs bin, darf ich dir was sagen? Könnte es sein, dass? Und so weiter. Und das ist ein Unterschied. Und dann macht es mir aber selber was aus, dass der andere vielleicht so und so lebt. Und es tut mir selber weh. Und es fällt mir dann auch richtig schwer, was zu sagen. Das ist ermahnen. Ja, einander dienen heißt, es ist mir wichtig, dass der andere auf seinem Weg mit Jesus weiterkommt. Einander dienen heißt, ich segne den anderen auf seinem Weg. Ich will, dass es ihm gut geht, in seiner Familie, in seinem persönlichen Leben, in seinem Beruf. Einander dienen heißt, ich freue mich mit ihm, wenn er Gutes erlebt hat. Und ich weine mit ihm, wenn er traurig ist. Ich freue mich, wenn er geehrt wird und Erfolg hat und ich segne ihn dazu. Ich helfe ihm, einen Platz seiner Berufung zu finden und ich bin bereit, ihm die Füße zu waschen und mich vor ihm klein zu machen. Einander dienen heißt, ich sehe, dass der andere Blasen hat von seiner langen Lebenswanderung und trampele nicht drauf rum, sondern wasche, trockne, salbe, verbinde. Einander dienen heißt, nicht verurteilen oder anklagen, sondern wertschätzen und helfen. Die Schwächen nicht anprangern und ausnutzen, sondern ausgleichen. Nicht richten, sondern in Liebe ermahnen und ermuntern. Ich denke, das gibt es so auf drei verschiedenen Ebenen, könnte uns das praktisch treffen. Zum einen unsere Haltungen. Und wenn man frisch Christ wird, dann entdeckt man ja vieles, was man jetzt nicht jesusmäßig gemacht hat und kehrt da um und lässt das in Handlungen. Wenn man lange unterwegs ist mit ihm. Möchtest du was sagen? Ja?
Zum Beispiel, ich habe eine sehr geliebte Person ist verstorben. Mhm. Und ich war halt damals ein Muslim. Mhm. Und dann hat mich meine Cousine, die hier vorsteht, hat mich gewarnt, in Liebe wollte ich ein Geisterbrett nehmen, weil irgendwas hat mich gerufen, dass ich ein Geisterbrett bestellen soll und mit dieser Person in Kontakt kommen soll.
Oh.
Und damit meinte sie aber zu mir, du machst die Tür der Hölle auf.
Ah, okay.
Und,
ja. Wow.
Dass die geliebte Person im Paradies ist.
Wow.
Dass das der richtige Weg war.
Wow. Wow, schön. Ja, wunderbar. Ja. Ja. Also, wenn man jetzt, super, danke für die Geschichte. Wenn man jetzt schon lange mit Jesus unterwegs ist, manchmal denkt man ja, naja, ich stehle nicht mehr. Also gut, das habe ich jetzt nie gemacht, aber ich habe abgeschrieben als Jugendliche. Also, das ist ja auch stehlen, ne? ich betrink mich nicht mehr oder ich gehe nicht mehr fremd oder weiß ich was so, das mache ich alles nicht oder das habe ich nie gemacht. Aber wenn man länger ist dann und wirklich mit Jesus zusammen ist, dann kommen so die Haltungssünden. Oh Mann, da stellst du dich über jemand drüber, da hast du jemand gerichtet, da bist du hochmütig, da bist du neidisch, da bist du eifersüchtig, da weiß ich was. Und ja, da ist, denke ich, so eine Ebene von Haltung, wo wir einander auch dienen können, dass wir anderen nicht übereinander, sondern auf der gleichen Ebene miteinander unterwegs sind. Dann das Praktische, da ist so die Frage eben, ja, wo kann ich anpacken? Vielleicht heißt das mal Kinder sitten, vielleicht heißt das mal Krankenbesuch machen, vielleicht heißt es den Bardienst machen oder Klos putzen oder sonst etwas. Eine Familie kann nur leben, wenn alle gut leben, wenn alle anpacken. Und eben, man soll uns nicht erkennen an unserer Rechtgläubigkeit, an unseren tollen Gottesdiensten, sondern an unserer Liebe. Und auf der Ebene des Geistlichen, denke ich, heißt es auch betend dienen. Es kann ja auch, wenn hier vorne im Gottesdienst nur wenige immer so tätig sind an einem Sonntag, kann eigentlich jeder tätig sein, geistlich, an einem Sonntag. Indem ich aufmerksam bin, gibt es jemanden, der guckt etwas traurig. Dann bete ich doch für den, ohne dass er es merkt. Merke ich, dass da jemand im Stress ist, bete ich für denjenigen oder ich frage, kann ich dir helfen? Also es gibt da einfach vieles zu tun. Ja, dazu lädt uns Jesus ein. Gibt es noch viel zu entdecken, dass wir uns dienen lassen und dass wir einander dienen. Und daran wird die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind, dass wir einander lieben. Amen.